GIS Radio, der Geo-IT-Podcast. Immer hintergründig, immer aktuell. Mit Beiträgen, Reportagen und Interviews.
Ja, herzlich willkommen bei einem neuen Podcast von GIS Radio, dem Geo-IT-Podcast des Fachmagazins GIS Business. Wir sind heute hier in Oberpfaffenhofen bei der DLR, beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt, verabredet mit Herrn Professor Dr. Hannes Taubenböck. Er ist gleichzeitig Lehrstuhlinhaber für globale Urbanisierung und Fernerkundung an der Julius-Maximilians-Universität in Würzburg. Hallo, Herr Professor Taubenböck.
Hallo, Herr Eicher.
Herr Taubenböck, Sie sprachen jüngst im Rahmen eines Vortrags an der Julius-Maximilians-Universität in Würzburg zum Thema Deutschland, wie und wo wir wohnen wollen. Wie und wo wohnen wir?
In Deutschland leben wir vor allem in Einfamilienhäusern. Offensichtlich mögen wir hierzulande diese aufgeräumte, gut strukturierte, überschaubare, nicht zu dichte räumliche Ordnung. Wir wohnen also sehr gerne mit viel Platz und im Grünen. Von allen Wohngebäuden in Deutschland, das haben wir errechnet, ist das Einfamilienhaus der mit Abstand häufigste Gebäudetyp. Wir haben errechnet, dass über 55% aller Wohngebäude in Deutschland Einfamilienhäuser sind. Dort leben dann etwa so 44% der Bevölkerung. Am zweithäufigsten leben wir in Deutschland in dem Gebäudetyp des Zweifamilienhauses oder Doppelhauses. Fast 17% aller Gebäude in Deutschland gehören zu diesem Baustrukturtyp. Wenn man also diese 55% Einfamilienhäuser und 17% Zweifamilienhäuser zusammenrechnet, dann kann man sagen, fast 3 von 4 Wohngebäude in Deutschland entfallen auf diesen Strukturtyp. Das ist die dominierende Wohnstruktur in Deutschland. Die verbleibenden Baustrukturen sind vor allem Reihenhäuser oder Mehrfamilienhäuser. Also in diesen 4 Gebäudetypen lebt die Mehrheit der Menschen in Deutschland. Ich finde, wir sollten dabei auch nie vergessen, dass es durchaus noch ganz andere Wohnformen in Deutschland gibt. Es gibt Wohnformen, die zum Beispiel Ausdrucksform von Armut sind, wie Wohnwagensiedlungen, Containerunterkünfte oder tatsächlich auch hierzulande informelle Behausungen. Auch diese Wohnstrukturen gehören irgendwie zu Deutschland. Sie haben ja nach dem Wie gefragt, noch ganz kurz zum Wo wir in Deutschland eigentlich wohnen. Nach den Berechnungen des Statistischen Bundesamtes sind wir eine sehr urban wohnende Gesellschaft mit einem Urbanisierungsgrad von ungefähr 80%. Und diese Zahlen beruhen auf einer Berechnungsmethode im Schwellenwert für Kommunen größer 5000 Einwohner. Wir haben uns diese Zahlen mal aus einer konzeptionell anderen Perspektive angesehen und kommen dann aber zu ganz anderen Schlüssen, dass Deutschland weit weniger urbanisiert ist als gemeinhin angenommen.
Wenn wir dieser ersten Frage den Zusatz Wollen hinzufügen, wie sieht denn der Wunsch des Wohnens hierzulande bei den Bürgern aus?
Also der meistgehegte Wunsch des Wohnens hierzulande ist das freistehende Einfamilienhaus, was ja auch der häufigste Strukturtyp ist. Ich denke, verbunden damit ist auch der Wunsch, in der eigenen Immobilie zu wohnen. Diese beiden Wünsche kann man durchaus als den Inbegriff des deutschen Idylls bezeichnen. Und wenn wir schon beim Wunschdenken sind, dann ist die Idealvorstellung oft eine Lage des Einfamilienhauses in Steinwurfweite zur Stadt mit all seinen vielfältigen kulturellen und konsumorientierten Angeboten. Aber Sie wissen ja, zwischen Wunsch und Wirklichkeit liegen oftmals Welten oder zumindest in unseren Wohnentscheidungen Kompromisse, die man aus den unterschiedlichsten Gründen eingehen muss.
Lassen Sie mich das Thema des Urbanisierungsgrades aufgreifen. Auf welche Ergebnisse kommen Sie beim Urbanisierungsgrad Deutschlands?
Ja, wenn man sich den Urbanisierungsgrad nochmal anschaut, so wie vorher angedeutet, wie ihn das Statistische Bundesamt errechnet, dann ist das sicher eine berechtigte Herangehensweise. Aber in dem Vortrag, den Sie angesprochen haben, habe ich zum Beispiel die Zuhörer gefragt, was sie, wenn sie sich vor ihrem inneren geistigen Auge eine Stadt vorstellen, welche Gebäudestrukturen sie dann sehen. Und die meisten haben geantwortet, sie sehen Mehrfamilienhäuser, mehrstöckige Gebäude, hohe Verdichtungen. Das heißt, wenn man sich mal diese Konzeption heranzieht und berechnet, wie viele Menschen in diesen Mehrfamilienhäusern in Deutschland leben, dann kamen wir zu Ergebnissen wie 36% der Deutschen leben in diesen Gebäudetypen. Das heißt, wenn man diese Konzeption, die sich viele Leute unter Stadt vorstellen, heranzieht, dann wären wir weit weniger urbanisiert als diese 80%. Das ist ja eine unheimliche Diskrepanz. Also vor dem Hintergrund muss man sich immer ganz genau überlegen, wie konzipiere ich den Urbanisierungsgrad, wie berechne ich ihn, denn beide Zahlen sind mathematisch richtig. Ich glaube, wir müssen uns einfach bewusst machen, räumliche Statistik ist für Uneindeutigkeiten unglaublich anfällig. Und zum Zweiten ist unsere Schlussfolgerung, wir sind bei Weitem weniger urbanisiert in Deutschland, als wir gemeinhin annehmen.
Mit welchen Methoden konnten Sie diese Ergebnisse im Rahmen Ihrer Forschungsarbeit untermauern?
Also wir haben unterschiedlichste Methoden versucht. Das eine ist, wir haben uns mal angeschaut, wie konzipieren denn den Urbanisierungsgrad andere Länder. Es gibt Länder wie Island, die klassifizieren Städte schon ab 200 Einwohner pro Kommune. Wenn man das auf Deutschland überträgt, ist fast ganz Deutschland urbanisiert. Macht irgendwie keinen Sinn. Trotzdem haben wir uns alle diese Schwellwerte mal angeschaut. In Japan zum Beispiel ist es andersrum. Da zählt man als Stadt oder städtisches Leben erst ab 50.000 Einwohnern. Da haben wir dann weniger als 30% der Deutschen in städtischen Gebieten leben. Wir haben die alle mal durchgerechnet. Das war eine Variante. Dann haben wir uns auch sogenannte Grid-basierte Ansätze zunutze gemacht. Das heißt, wir haben uns nicht auf die administrativen Einheiten verlassen, die ja sehr heterogene Gebiete beinhalten. Das heißt, wir haben Deutschland aufgeteilt in so Gridzellen von 100 mal 100 Meter und haben uns jede einzelne Gridzelle angeschaut und haben dort uns überlegt, wie hoch muss der Urbanisierungsgrad sein, wie viele Menschen sollen da leben, dass wir es als urbanisiert ansehen oder welche Gebäudetypen sollten dort vorherrschen. Und auch da kann man ja wieder subjektiv Schwellwerte nutzen. Wir haben sie aber schlicht und einfach von 0 bis 100 alle durchgetestet und haben am Schluss sehr, sehr viele Varianten gehabt. Und dann haben wir uns überlegt, um nicht dichotom, also zwei Klassen nur zu unterscheiden, wir machen so eine Art wahrscheinlichkeitsbasierten Ansatz mit allen Variablen und haben das alles kombiniert und auf jeder Gridzelle haben wir dann eine Wahrscheinlichkeit, wie urban wir sind. Und ein Ergebnis, was ich total spannend finde, ist, nur 2% der Fläche in Deutschland haben wir als wirklich urban identifiziert, mit hoher Wahrscheinlichkeit. Und dort leben aber 50% der deutschen Bevölkerung. Das heißt, auf nur 2% der Fläche 50% der Deutschen und mit gewissen Wahrscheinlichkeiten kombiniert, kann man sagen, irgendwas zwischen 50% und 68% der Deutschen sind wohl urbanisiert.
Wenn Sie diese 2% kurz mal benennen, welche Gebiete sind das konkret?
Das sind in erster Linie die innerstädtischen Gebiete von größeren Metropolen, aber durchaus auch von kleinen und Mittelstädten. Die kennen Sie ja, da haben wir hohe Gebäudedichten, da haben wir hohe Versiegelungsgrade, das haben wir als urban klassifiziert. Und das ergibt insgesamt nur 2% der deutschen Fläche. Also relativ wenig. Wenn wir also sehr eng zusammenleben, kriegen wir sehr viele Menschen unter, was eigentlich ein sehr ökologischer Aspekt ist.
Andere Frage, wie können Geoinformationen in diesem Bereich Ihre Arbeit unterstützen, befruchten?
Also ich arbeite ja am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt und hier arbeiten wir in erster Linie mit Fernerkundungsdaten, also Daten aus dem All oder luftgestützte oder drohnenbasierte Daten. Wir denken, das ist eine grandiose Datenquelle, um möglichst aktuell hochauflösend den Raum in Deutschland zu analysieren oder in der ganzen Welt. Gleichzeitig aber ist es von unheimlichem Vorteil, diese Daten mit anderen Geodaten vom Statistischen Bundesamt oder offene Geodaten von OpenStreetMap etc. zu kombinieren, um einen Mehrwert zu generieren. Und so haben wir eben auch in diesen Ansätzen verschiedene Geodaten und Satellitendaten kombiniert, um zu solchen hoffentlich differenzierteren Ergebnissen zu kommen, wie eine ganz einfache dichotome Unterscheidung in Stadt und Land.
Hinsichtlich des Bauens, wenn wir darauf zurückkommen, sprachen Sie in Ihrem eingangs erwähnten Vortrag von einer Replikationskrise. Was heißt das aus Ihrer Sicht?
Es ist vielleicht 10 Jahre her, da war ich in den USA und bin mal durch eine typische amerikanische Vorstadt gefahren. Für mich war das ein erhellender Moment, denn dort hat die Marktwirtschaft immer denselben Gebäudetyp, dieselbe Struktur, dieselbe Dichte, unheimlich homogene, uniforme Gebäudetypen geschaffen. Ich fand es damals in dem Sinn interessant. Ich habe mir gedacht, wenn Sie in der Mitte der Straße einen Spiegel aufstellen, es fällt Ihnen gar nicht auf. Und diese Gleichförmigkeit, diese Monotonie hat mich zum einen fasziniert, gleichzeitig aber auch abgeschreckt. Wenn wir jetzt nach Deutschland schauen, beobachten wir immer mehr, dass wir uns diesen Strukturen, vor allem in den Vorstädten, wo wir sehr viele Ein- und Zweifamilienhäuser bauen, immer mehr annähern. Wir bauen immer mehr sehr ähnliche Gebäudetypen aus Glas, Stahl und Beton und reihen die auch sehr geometrisch, fast würfelförmig aneinander. Das heißt, der Trend geht ein bisschen in diese Richtung. Wir sind zwar noch nicht so weit wie die Amerikaner, aber eine gewisse Replikationskrise haben wir schon festgestellt. Man kann durchaus sagen, das Räumliche wirkt auf das Soziale ein. Und das sollten wir uns bewusst sein, dass uns das in Deutschland nicht so passiert, wie es in Amerika vorgelebt wurde.
Daran schließt sich die Frage an, wie lässt sich diese Krise überwinden und mit welchen Impulsen kann aus Ihrer Sicht ein nachhaltiges Bauen und Wohnen für die Zukunft gefördert werden?
Also ich denke mal, zunächst müssen wir wieder eine intensivere gesellschaftliche Debatte über das Bauen und Wohnen stattfinden lassen. Wir haben das Ziel ja ausgegeben, in Deutschland 400.000 neue Wohnungen zu bauen, was wir übrigens bei weitem nicht erreichen. Eine breite gesellschaftliche und politische Debatte aber, sollten wir die 400.000 Wohnungen bauen? Wie wir sie bauen und wo wir sie bauen, findet aus meiner Sicht zu wenig statt. Bauen passiert meist einfach eigentlich irgendwie recht unkoordiniert nach den Spielregeln eines kapitalistischen Marktes. Also das, denke ich, ist ein erster Punkt. Zweitens, ich denke, Bauen und Wohnen muss wieder ein zentraleres soziales Thema für unsere Zukunft sein. Es gibt da verschiedenste Ansätze. Ein paar Ideen könnten sein, nach dem Vorbild der Stadt Wien, dass der Staat wieder selbst mehr Wohneigentum erwirbt oder gar selbst baut, um irgendwie Einfluss auf den Markt nehmen zu können, der im Wohnbereich aus den Fugen geraten ist. Das ist natürlich ein Projekt, das kann man nicht bis morgen lösen. Das ist ein jahrzehntelanges Projekt mit einer gewaltigen Dimension von Investitionen. Schnelle Änderungen sind da wahrscheinlich nicht zu erwarten, aber man muss es politisch auch wollen, dies umzusetzen. Ich finde auch, dass man nochmal kritisch reflektieren sollte in Deutschland, wie viele Regeln es im Bau überhaupt braucht. Also günstigere Wohnungen brauchen vielleicht auch weniger Regeln. Es ist natürlich klar, dass wir den ökologischen Umbau unserer gebauten Landschaft vorantreiben müssen. Was wir vielleicht in letzter Zeit öfter vergessen haben, ist, dass wir nicht vorankommen, wenn wir gleichzeitig das Soziale oder das Ökonomische mitdenken. Nur in diesem Dreiklang, glaube ich, können wir zukunftsorientiert vorankommen.
Stichwort Wissenschaft. Welchen Wertbeitrag sehen Sie in der Wissenschaft in diesem Umfeld, um einen stärkeren Transfer neuer Forschungsergebnisse in die Städte und Kommunen zu bekommen?
Also grundsätzlich, das ist vielleicht ein bisschen klischeehaft, aber muss sich die Wissenschaft vielleicht wieder mehr aus dem Elfenbeinturm hinaus bewegen. Das ist anstrengend in unserer heutigen Gesellschaft, denn Bauen und Wohnen ist ein hochemotionales Thema. Und hier in Form von Vorträgen, in Form von Diskussionsrunden in Kontakt zu kommen mit Politik, mit Gesellschaft, mit Vertretern der Gesellschaft, ist etwas, was im wissenschaftlichen Betrieb oft mal ein bisschen unten oder hinten runterfällt. Das, glaube ich, müssen wir wieder mehr tun. Ansonsten ist sicher ein Themenfeld, dass man viel transdisziplinärer arbeitet. Also im Bauen und Wohnen gibt es ja so viele verschiedene thematische Fragen im Bereich der Planung, im Bereich der Energie, der Mobilität, soziale Fragen etc. Das viel mehr in den Studien zu vereinen, muss aus meiner Sicht ein Ziel sein. In meinem Forschungsfeld der Erdbeobachtung ist beispielsweise durch die neue Flut an Satellitendaten und Algorithmen im Bereich des maschinellen Lernens und der künstlichen Intelligenz in der Bildanalyse heute ein unglaublich viel größerer Wissensschatz zu Bauen und Wohnen vorhanden. Und den müssen wir zwingen, besser auch kommunizieren, um ein breiteres empirisches Wissen in die Diskussion zu bringen, um uns von den Emotionen zu lösen und auf Fakten zu diskutieren.
Das heißt, wir brauchen einen besseren und stärkeren Wissenstransfer und auch eine stärkere Wissenschaftskommunikation, die die Themen dann auch in die Praxis und nach draußen trägt.
Definitiv, ja.
Wenn wir daran anschließen nochmal und bevor wir zur letzten Frage kommen, wenn wir auf Geo-IT-Lösungen speziell nochmal schauen, wie etwa Sensoren, digitale Zwillinge oder, wie Sie es eben schon erwähnten, die künstliche Intelligenz, bis zu welchem Grad können solche Technologien bei Fragen des digitalen Bauens helfen und wo sehen Sie die Grenzen solcher Lösungsansätze?
Also aus meiner Sicht sind Geo-IT-Lösungen oder Technologien ganz allgemein mit einem unheimlichen Potenzial ausgestattet. Also gerade im Bauen beispielsweise sind Smart City oder Smart Home tolle Ansätze, um zum Beispiel ressourcenschonender zu werden. Der digitale Zwilling, neue Fernerkundungssensoren oder KI in der Erdbeobachtung erlauben uns ja so viel mehr an Wissen über wie und wo wir in Deutschland wohnen oder bauen wollen, zur Verfügung zu haben und Szenarien durchzuspielen. Gleichzeitig aber, denke ich, müssen wir auch anerkennen, dass irgendwie auch eine grundsätzliche Unübersichtlichkeit in unserer Welt bleiben wird, trotz aller Technologie. Technologischer Fortschritt ist sicher großartig, aber was wir immer mitbedenken müssen, ist auch, dass wir dabei auch immer ein Mehr an Komplexität ernten. So gesehen sollten wir uns auch immer wieder bewusst machen, wir können theoretisch alles quantitativ über physische Baustrukturen wissen und wissen vielleicht gleichzeitig viel zu wenig über das soziale Leben dort. Ein Mehr an Information ist großartig, aber Information ist auch nicht das gleiche wie Erkenntnis oder politische oder planerische Entscheidungen. Die KI gibt uns jetzt noch nicht vor, was der perfekte Weg ist, um Bauen, um Wohnstrukturen so zu verbessern, dass wir vielleicht gesellschaftlich wieder enger zusammenrücken. Das müssen wir in den, wie ich finde, wunderbaren demokratischen Prozessen immer noch selber aushandeln. Und das ist ja eigentlich toll.
Kommen wir zur abschließenden Frage. Blicken Sie doch für unsere Zuhörer einmal in die nahe Zukunft. Was erwartet uns hinsichtlich des Bauens der Zukunft und welche Forschungsschwerpunkte treiben Sie in naher Zukunft an?
Also es gibt einige Trends, die Herausforderungen in naher Zukunft für uns in Deutschland sein werden. Also erstens, die Zahl der Haushalte in Deutschland wird, obwohl die Bevölkerung eigentlich relativ konstant bleibt, nach oben gehen. Sie wird ansteigen und das liegt vor allem an einem gesellschaftlichen Wandel. Es wird immer mehr 1-2 Personen Haushalte geben und immer weniger weniger 3- bis 5-Personen-Haushalte. Mit anderen Worten, wir brauchen mehr Wohnungen. Ein zweiter Trend ist, wir werden in Deutschland durchaus auch immer anspruchsvoller. Im Jahr 1990 hatte eine Person so im Schnitt noch etwa 34 Quadratmeter Wohnfläche zur Verfügung. Heute sind es knapp 50% und der Trend ist steigend. Das hat natürlich Konsequenzen. Wenn wir nicht mehr und noch dazu größere Wohnungen bauen, dann werden sich die ohnehin schon horrend entwickelnden Baupreise oder Wohnungspreise oder Mietkosten noch weiter anheizen. Und ein dritter Trend, den wir unbedingt immer mitdenken müssen, ist, man muss das in Deutschland räumlich ausdifferenzieren. Es wird Gebiete geben, Kleinstädte, periphere, abgelegene Lagen auf dem Land, da wird es keine Wohnungsnot geben. Diese Orte haben quasi ein anderes Problem, denn dort wird den Prognosen nach die Bevölkerung zurückgehen und damit auch der Wohnungsbedarf. Ich finde, das verdeutlicht auch die Verteilung des Wohnungsleerstands, vor allem in ländlichen Räumen, ist der überraschenderweise sehr hoch. In Städten dagegen, in unseren Metropolen, haben wir genau das Problem andersrum. Es gibt eine pure, gnadenlose Wohnungsnot. Forschungsschwerpunkte in der Zukunft sind, wir würden uns die ganze Geschichte Bauen und Wohnen, Urbanisierungsgrade nicht nur gerne so im Detail für Deutschland anschauen, sondern auch im europäischen oder im globalen Vergleich, um mal zu überprüfen, ob wirklich 56% der Bevölkerung weltweit wirklich in Städten lebt und das mal zu systematisieren, um bessere empirische Daten herzustellen. Das andere ist, wir haben ja in Deutschland viele, viele erfolgreiche und vielleicht auch weniger erfolgreiche Projekte im Bauen und Wohnen und die würden wir gern über die Zeit hinweg systematisch beobachten, in ihrem Baubestand, aber auch in ihrer Entwicklung im ökonomischen oder sozialen Bereich, um vielleicht doch besser bewerten zu können, welche Strukturen haben aus welchen Gründen Erfolg. Und Erfolg ist dann ja auch schwer zu definieren. Auch den muss man nochmal neu konzipieren. Ist es, wenn sich die Leute wohlfühlen? Ist es bei guter ökonomischer Entwicklung? Ist es, wenn es ökologisch gut ist? Also all diese Fragen würden wir gerne oder wollen wir in Zukunft gerne systematisieren.
Ja, es zeigt sich, dass Ihre Forschungsarbeit stark am Thema Wohnen und Bauen der Zukunft sich weiter orientiert, aber auch an der Urbanisierung, wie wir zukünftig leben und wohnen wollen. Dankeschön, Herr Professor Taubenberg. Das war ein neuer Podcast heute hier aus Oberpfaffenhofen mit Professor Hannes Taubenberg vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt und Inhaber des Lehrstuhls für globale Urbanisierung und Fernerkundung an der Universität Würzburg. Mein Name ist Andreas Eicher. Bleiben Sie uns gewogen und bis bald. Bye, bye.